Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, es ist soweit, der Koalitionsvertrag zwischen CDU und CSU und SPD steht. Wir wollen uns in dieser Folge ansehen, was die neue Regierung wirtschaftlich plant. Dabei müssen wir aber besonders darauf achten, was nur vage Ankündigung bleibt und was wirklich und unbedingt umgesetzt werden soll.
Wir haben ja einen Wahlkampf erlebt, in dem insbesondere die Union sich entschieden hatte, die Wähler zu belügen. Einen Tag nach der Wahl setzte man auf einmal alle Hebel in Bewegung, um eine Rekordverschuldung noch mit den alten Mehrheiten im Bundestag durchzusetzen, während man im Wahlprogramm noch klar formuliert hatte, dass man zur Schuldenbremse stehe, und man hatte da ja auch ständig suggeriert, man könnte die nötigen Gelder über Einsparungen im Sozialhaushalt besorgen. Das war immer eine Lüge, wir müssen das ganz deutlich betonen. Diese Mehrausgaben von 900 Milliarden Euro wären niemals über Kürzungen im Sozialen zu erreichen gewesen. Oder ich sag mal so, wenn man solche Kürzungen umgesetzt hätte, dann wären die definitiv verfassungswidrig gewesen. Werbung.
Die heutige Folge wird von dem neuen Wirtschaftsmagazin Surplus präsentiert. Auch wenn Deutschland bald wieder eine Regierung hat, stehen wir vor einem großen Problem. Donald Trump stürzt den Welthandel und die Finanzmärkte ins Chaos. Zölle hoch, Zölle runter, Zölle jetzt, Zölle später, Zölle auf dies oder das. Klar ist, auch Deutschland wird die Folgen zu spüren bekommen.
Umso wichtiger ist, dass Adam Tooze bei Surplus den Handelskrieg nochmal Schritt für Schritt im Video erklärt hat, wie eins zum anderen kam und was als nächstes kommen könnte. Über surplusmagazin.de/wfa, den Link findet ihr natürlich auch in der Beschreibung, über diesen Link kommt ihr direkt zum Video mit Adam Tooze, und wer Surplus abonniert, der kann sich schon einmal auf einen Artikel von Wolfgang in der nächsten Ausgabe freuen, da schreibst du nämlich über Memecoins und Gold.
Die freiheitliche Demokratie, die soziale Marktwirtschaft und die Solidarität in der Gesellschaft waren, sind und bleiben die Eckpfeiler für den Erfolg unseres Landes, heißt es zu Beginn des Vertrags. Und gleich das erste Kapitel ist der Wirtschaft gewidmet. Es trägt den Titel Neues Wirtschaftswachstum, gute Arbeit, gemeinsame Kraftanstrengung. Da wird schon suggeriert, dass wir alle in einem Boot sitzen. Jetzt wird kräftig gerudert, damit es wieder nach vorn geht. Denn der Standort Deutschland soll, so heißt es, nach vorn gebracht werden. Man will Gründernation und sogar KI-Nation werden. Damit das alles ein bisschen besser anläuft, möchte man den Deutschlandfonds auflegen. Darin sollen mindestens 10 Milliarden Euro bereitgestellt werden. Da müssen wir jetzt ein bisschen erklären, was das bedeutet, denn mit diesen 10 Milliarden kommt man ja eigentlich nicht weit, es sei denn, man hebelt das Ganze.
Genau, also der Staat stellt zum Beispiel 10 Milliarden Euro als Eigenmittel zur Verfügung, und diese Summe soll durch bestimmte Instrumente, durch Garantien, Beteiligungen oder durch staatliche Absicherungen dafür sorgen, dass dann private Investoren zusätzliches Geld beisteuern. Also die Idee ist, dass man für private Investoren die Risiken senkt, sodass diese dann eher bereit sind, in Deutschland zu investieren. Und durch die Hebelung soll dann durch die privaten Akteure ein Fondsvolumen von mindestens 100 Milliarden Euro entstehen. Und das bedeutet dann eben auch, wenn es zu Verlusten kommt, dann wird höchstwahrscheinlich ein Teil der möglichen Verluste vom Staat dann auch übernommen. Aber wenn sich daraus Gewinne ergeben, dann bekommt der Staat auch wieder einen Anteil, der dann reinvestiert werden könnte.
Das ist sicherlich keine schlechte Maßnahme. Wer aber glaubt, dass mit solch geringem Aufwand dann wirklich das Wirtschaftswachstum erheblich gesteigert wird, der irrt dann doch. Nur mal zur Erinnerung, solche Schritte wollte auch Robert Habeck ja gehen, wurde aber damals von Christian Lindner ausgebremst. Mit dem Wirtschaftswachstum, womit ja das Bruttoinlandsprodukt gemeint ist, ist das ja ohnehin so eine Sache. Aufgrund der geplanten höheren Rüstungsausgaben wird das BIP sicherlich gesteigert werden, aber das erhöht ja nicht den Wohlstand im Land, denn es sind ja konsumtive Ausgaben für Waffen, die man im besten Falle niemals einsetzt. Im schlechtesten Falle ist dann Krieg und dann braucht man diese Waffen tatsächlich. Wir kommen auf die Aufrüstung nochmal später zurück, aber wir sehen in dem Programm immer, wie das Hand in Hand geht, wie man also die Reindustrialisierung und den KI-Ausbau alles verknüpft auch mit der Aufrüstung, um wieder ein starkes Land zu werden.
Wir können ja erstmal über den Handel sprechen, denn der internationale Handel hat zuletzt so viel Aufmerksamkeit bekommen wie lange nicht mehr. Und da ist natürlich die Frage, nun da dieser Koalitionsvertrag kurz nach Trumps Zollhammer erschienen ist, wie wird sich die neue Regierung positionieren zum Thema freier Handel? Nun, man spricht sich trotz alledem für mehr Freihandelsverträge aus. Zitat, wir setzen uns auf europäischer Ebene für eine pragmatische und regelbasierte Handelspolitik ein. Bei Handelsverträgen soll das Prinzip EU-only gelten. Das bedeutet, es ist die EU, die die Verträge aushandelt, nicht die einzelnen Nationalstaaten. Und dann soll auch keine nationale Ratifizierung mehr vonnöten sein. Das bedeutet, einzelne Länder können dann nicht mehr blockieren. Und das ist ja bemerkenswert, dass eine nationale Regierung das fordert, höchstwahrscheinlich, weil man selbst schon weiß, dass man da selbst recht dominant bei sein dürfte. Ja? Also wenn die EU verhandelt, wird das Ursula von der Leyen machen. Der Draht wird wahrscheinlich recht eng sein zwischen CDU-Parteizentrale, Kanzleramt und dann der EU-Kommission. Und dann macht man sich eh keine Sorgen darüber, ob diese Freihandelsverträge, die von der Leyen Deutschland zugutekommen oder nicht. Da geht man anscheinend schon felsenfest von aus und versucht sich dagegen abzusichern, dass andere Staaten das dann ratifizieren oder auch nicht ratifizieren könnten.
Ja, man verspricht auch, das, was ratifiziert werden muss, auch schnell zu ratifizieren, zum Beispiel Mercosur, also das Abkommen, das man schon geschlossen hat. Und man möchte auch weiterhin natürlich Handel mit den USA treiben. Da heißt es, mit den USA streben wir mittelfristig ein Freihandelsabkommen an. Kurzfristig wollen wir einen Handelskonflikt vermeiden und setzen auf die Reduzierung von Einfuhrzöllen auf beiden Seiten des Atlantiks. Nun, das kann man mal so reinschreiben, da wird man sehen, ob Donald Trump das Recht ist, ob er auch das senken will, denn wir haben ja schon in unserer letzten Zollfolge zu Trump gesagt, naja, der rechnet das mit den Zöllen ja alles ein bisschen anders und würde dann sagen, ja, selbst wenn ihr null Zölle nehmt, dann habt ihr ja immer noch diesen unglaublichen Vorteil. Warum kaufen die Amerikaner immer nur europäische Autos? Warum kauft ihr Europäer keine amerikanischen Autos? Also muss ich da dann trotzdem meinen Zoll auflegen, draufwerfen, damit wir wieder auf Augenhöhe agieren. Also das ist ja eine sehr eigenartige Logik, die Trump da an den Tag legt. Und da ist die Frage, ob man Trump beschwichtigen kann mit solchen Vorschlägen dann oder mit dem Ausblick auf ein Freihandelsabkommen. Jedenfalls strebt diese Koalition nicht die Loslösung von Amerika an. Ja, also die transatlantische Partnerschaft scheint weiterhin alternativlos zu sein. Das wird an einigen Stellen des Vertrags klar. Es gab ja dann doch einige Journalisten, die sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss man sich losmachen, eigenständig werden und sowas. Das ist wirklich nicht zu beobachten. Und ich glaube auch nicht, dass das im Interesse von CDU-Politikern ist und auch von Teilen der SPD überhaupt nicht gewünscht ist. Zumal ja auch in der CDU viele ideologisch deckungsgleich mit Trump sind. Jens Spahn.
Ja. Die Waren, die sollen sich anscheinend möglichst frei bewegen. Bei den Menschen ist das anders. Das ist jetzt hier nicht der Ort, um den massiven Rechtsruck in der Migrationspolitik zu besprechen. Da gibt es sicherlich andere Podcasts, die sich dezidierter mit den Themen Migration und Flucht befassen. Aber vielleicht trotzdem ein paar Worte dazu. Trotz des Antimigrationskurses will man zugleich den Fachkräftemangel mit Zuwanderung beheben. Am liebsten hätte man fertig ausgebildete Fachkräfte, die am besten auch noch perfekt Deutsch sprechen und die man bloß zu importieren braucht. Wir wissen ja, im Ausland ist das Interesse nicht mehr so groß. Alle erinnern sich sicherlich an dieses herrliche Video, wo Christian Lindner, wo war er nochmal unterwegs damals? War das Ghana? Ich bin gerade unsicher.
Ich glaube schon, ja.
ich glaube, es war Ghana, wo er dann da junge Leute fragte an einer Universität oder Ausbildungsstätte und wer würde alles nach Deutschland kommen und es meldet sich fast niemand. Ja. Und hier hat man anscheinend immer noch diese Idee, die ganze Welt will unbedingt nach Deutschland. Naja, so mittel. Und da heißt es außerdem, dem massiven Fachkräftemangel wollen wir entgegenwirken, indem wir Arbeitsgenehmigungen für qualifizierte Fachkräfte beschleunigen. Ja, gut, man könnte natürlich auch die Migranten, die ohnehin da sind, zu Fachkräften ausbilden. Man könnte daran arbeiten, dass man ein Bildungssystem hat, das im internationalen Vergleich mittlerweile recht schlecht dasteht. Ja, die großen Erfolge der PISA-Studien, die sprechen ja für sich. Aber auf all das kommt man leider nicht.
Ja, und die Frage ist ja auch, ob man wirkliche Spezialkräfte bekommt, zum Beispiel im Bereich KI. Da haben ja manche auch diese Idee, dass jetzt, wo Trump regiert, die USA unattraktiver werden. Das stimmt auch. Aber ob dann Deutschland das präferierte Land ist oder überhaupt EU-Länder, denn dort wird ja auch nicht so prächtig gezahlt jetzt. Also wenn wir uns diese horrenden Silicon Valley-Gehälter ansehen oder auch an Universitäten, da gab es ja jetzt auch solche Forderungen, die deutschen Universitäten sollten dann den amerikanischen Professoren die Türen aufhalten. Und dann denkt man, naja, also, ob die jetzt hier für 8.000 Euro im Monat arbeiten wollen und dann auf ein Millionengehalt verzichten, was sie in den USA bekommen, ist ja so eine Frage. Und ich meine, nur weil Timothy Snyder jetzt die USA nach Kanada hin verlässt und dort in einem privaten Institut vermutlich noch besser ausgestattet finanziell arbeitet, ist das ja nicht die große Flucht der Akademiker aus den USA. Also das bleibt ja auch mal abzuwarten, ob das überhaupt kommt. Immerhin, das Arbeitsverbot für Flüchtlinge soll auf maximal 3 Monate begrenzt werden. Es kann ja derzeit durchaus 9 Monate dauern, bis Flüchtlinge überhaupt arbeiten können. Sonst, du hast es schon gesagt, setzt man auf Arbeitskräfte aus dem Ausland, weil es ja diesen Fachkräftemangel gibt. Man bleibt aber da bei solchen Formulierungen, mit denen man nicht allzu viel anfangen kann. Da heißt es, ergänzend braucht Deutschland qualifizierte Einwanderung. Die Demografie, gerade in den neuen Bundesländern, stellt den Arbeitsmarkt vor besonders große Herausforderungen. Gemeinsam mit den Ländern, Kommunen und den Sozialpartnern werden wir sachgerechte Instrumente zur Unterstützung schaffen. Welche Instrumente das sein könnten, weiß man nicht. Gerade in den neuen Bundesländern, wo der Rechtsruck schon so stark zu spüren ist, ist auch fraglich, wer da hingehen will. Das ist so eine typische Formulierung. Werden wir zur Unterstützung etwas schaffen, was in dem Vertrag zuhauf zu finden ist? Aber was genau, erfährt man dann selten.
Ja, das ist toll. Also diese ganzen Formulierungen, die so völlig nichtssagend sind. Der Handel wird regelbasiert, Wolfgang. Ja, ja. Surprise. Also, ganz ehrlich, was heißt regelbasiert? Da hat man ja überhaupt nichts über den konkreten Inhalt gelernt. Oder hier heißt es, wir werden sachgerechte Instrumente schaffen. Ja, was ist denn sachgerecht? Was ist denn der Sache gerecht? Es ist alles voll mit vagen Absichtserklärungen. Wir können ja mal kurz in die Familienpolitik gucken.
Ja, ich hatte ja fast überlegt, ob man einfach eine Folge macht und sagt, wir reden nicht über den Koalitionsvertrag, weil nichts drinsteht. Also wir werden natürlich jetzt gleich nochmal Punkte konkret machen und interessant ist, wo es sehr konkret wird, natürlich bei den Leuten, die wenig Geld haben, da wird es plötzlich sehr konkret, ja. Aber es ist so interessant, dass man hier einfach einen Koalitionsvertrag hat generieren lassen. Das ist so die frühe ChatGPT-Version, die konnte ja auch so Texte schreiben ohne großen Inhalt. So ist auch dieser Vertrag sehr häufig und du hast da, glaube ich, ein sehr tolles Beispiel aus der Familienpolitik.
Ja, da wird sich Stefan freuen über solche Absichtserklärungen, wie sie jetzt kommen, denn die sagen gar nichts. Wir wollen Familien helfen, den alltäglichen Spagat zwischen Kindererziehung, Arbeit, Haushaltpflege und auch Erholung besser bewältigen zu können. Deshalb prüfen wir ein jährliches Familienbudget für Alltagshelfer für Familien mit kleinen Kindern und oder pflegebedürftigen Angehörigen mit kleinen und mittleren Einkommen, das wir digital zugänglich machen. Also besonders gut gefällt mir natürlich der Zusatz, dass wir digital zugänglich machen. Das ist ganz besonders wichtig. Die Digitalisierung wird vorangetrieben in Deutschland. So, da wird also mal wieder was geprüft. Und was soll schon bei der Prüfung herauskommen? Wahrscheinlich wird dann herauskommen, alles prima. Beruf und Familie, Pflege von Angehörigen, die stellen überhaupt kein Problem dar. Oder was kommt daraus? Man weiß es nicht. Wir bleiben gespannt. Und prüfen heißt hier natürlich, wir legen uns auf gar nichts fest.
Ja, überhaupt soll viel geprüft und untersucht und erstmal eruiert werden. Da heißt es beispielsweise auch, die Komplexität von Zuständigkeiten und Schnittstellen in unserem Sozialstaat erfordert eine grundsätzliche Betrachtung und Reform. Wir setzen eine Kommission zur Sozialstaatsreform gemeinsam mit Ländern und Kommunen mit dem Auftrag zur Modernisierung und Entbürokratisierung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und der Verwaltungen ein, die innerhalb des vierten Quartals 2025 ein Ergebnis präsentiert. Also bis Ende des Jahres gibt es erstmal nur dann ein Ergebnis dieser Kommission. Und man fragt sich auch, diese Parteien, SPD und CDU, regieren in zig Bundesländern und waren entweder gerade noch an der Regierung oder haben davor 16 Jahre lang mit Merkel regiert. Das heißt, diese Leute wissen ja, was los ist. Man hat aber, wenn man diesen Koalitionsvertrag liest, wo ständig nach Arbeitskreisen, Kommissionen und so weiter gerufen wird, den Eindruck, dass die Politiker von SPD und CDU gerade frisch zugewandert sind und sich jetzt erstmal mit den Gegebenheiten vertraut machen müssen. Es ist wirklich kurios, weil das müsste man ja alles wissen. Also wer da jetzt noch eine Kommission braucht, der muss ja dann unter einem Stein geschlafen haben die letzten 20 Jahre.
Also mir ist eben aufgefallen, als du das so schön vorgelesen hast, wahnsinnig guter Einschlaf-Podcast wäre das. Es gibt auch diese Einschlaf-Podcasts, wo Leute sich einfach Wikipedia-Artikel oder so vorlesen lassen und dazu einschlafen. Und eigentlich könnte man hierzu auch wunderbar schlafen. Aber dann gibt es doch Sachen, die einen wachrütteln. Und zwar kommt hier eine große Neuigkeit, und zwar Kinder aus finanziell schwachen Haushalten könnten bald 5 Euro mehr im Monat für Kultur und Bildung erhalten. Wir erhöhen den Teilhabebetrag des Bildungs- und Teilhabepakets von 15 auf 20 Euro und prüfen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Einführung einer Kinderkarte für alle kindergeldberechtigten Kinder. Also erstmal, von 15 auf 20 Euro wird der Teilhabebetrag erhöht. Ist wirklich fantastisch. Also, ich glaube,
das kostet selbst Musikunterricht, ja. Also, das ist doch, das sind ja lachhafte Summen. Also, um auch dann die, Kultur wahrzunehmen, steht da und sowas. Naja, dann war man einmal im Kino.
Für Musikunterricht reicht es eh nicht. Beim Kino reicht es vielleicht, wenn irgendwie gerade Schülerangebot ist, für eine halbe Karte, dieser Aufschlag jetzt, ja, das sind 5 Euro mehr im Monat. Ja. Das ist vielleicht ein halber Kinoeintritt, wenn gerade Schülertag ist oder so. Also irgendwas zwischen 7 und 10 Euro wird es ja immer noch dann kosten. Ich glaube, wenn man in die Opernhäuser guckt und man hat da Sozialtickets oder Jugend- und Kindertickets, die kosten auch immer mindestens trotzdem 10 Euro, also vollkommen an jeder Realität vorbei, also das ist so zynisch, da denkt man sich, streicht's doch einfach gleich, streicht's doch einfach komplett, nehmt doch jetzt noch die 15 Euro, es ist so irrsinnig, von 15 auf 20 Euro das zu erhöhen und sowas überhaupt auch nur irgendwo schriftlich festzuhalten, anstatt das einfach stillschweigend zu machen.
Die haben ja wahrscheinlich genau über sowas dann stundenlang gerungen. Also das werden wahrscheinlich die Knackpunkte gewesen sein. 5 Euro mehr für die Kinder, ganz schlechte Idee, werden da einige gesagt haben.
Ja, Millionen armutsgefährdete Haushalte, also arme Haushalte, jubeln auf, endlich 5 Euro mehr für Kultur. Und vor allem, da heißt es dann ja, man prüft im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die Einführung einer Kinderkarte. Und auch da fragt man sich, was heißt jetzt genau Kinderkarte? Kommen die dann in Zukunft vielleicht kostenlos irgendwo rein oder so? Ich meine, das wäre ja schön, das wäre eine gute Lösung. Aber auch das wird natürlich erst einmal im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft. Ich finde das so großartig. Also ich kann mir auch vorstellen.
Du weißt, was das bedeutet. Man muss jetzt eigentlich eine Berateragentur aufmachen. Da kann man, glaube ich, jetzt gerade sehr viel Geld verdienen und sagen, ja, wir prüfen jetzt mal 2 Jahre, ob so eine Karte Sinn ergibt.
Das wäre eine tolle Sache für McKinsey und Co., dass die jetzt nochmal irgendwelche dicken Millionenbeträge kassieren, um das zu prüfen. Und ich glaube, ich werde das auch im Privaten übernehmen. Wenn Freunde mich um irgendwas bitten, ob ich denen Gefallen tun kann, schreibe ich einfach, das wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie geprüft.
Ja, immer.
Wir melden uns nächstes Jahr zurück.
Ja. Beim Bürgergeld ist man komischerweise viel konkreter. Also zunächst mal muss man natürlich einen neuen Namen finden. Also das Umtaufen ist ganz wichtig. Da heißt es, das bisherige Bürgergeldsystem gestalten wir zu einer neuen Grundsicherung für Arbeitssuchende um. Wir erinnern uns, Friedrich Merz beklagte sich ja, dass Bürgergeld nach bedingungslosem Grundeinkommen klinge. Jetzt denke ich mir so, naja, Grundsicherung klingt irgendwie auch doch eher noch nach Grundeinkommen. Aber naja, lassen wir das mal so. Da heißt es, bei Menschen, die arbeiten können und wiederholt zumutbare Arbeit verweigern, wird ein vollständiger Leistungsentzug vorgenommen. Für die Verschärfung von Sanktionen werden wir die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beachten. Das bedeutet aber ja eigentlich, dass man den Rechtsbruch ankündigt, da man ja vollständige Leistungsentzüge überhaupt nicht durchführen kann. Das hat ja Karlsruhe eigentlich schon gesagt, dass das nicht geht, aber man will das jetzt wohl drauf ankommen lassen und dann müssen die in Karlsruhe wiederum prüfen und dann wird man in 2, 3 Jahren, nachdem man einige Leute schon damit geknechtet hat, einige Millionen vielleicht sogar dann irgendwann, wird man dann sagen, ja, jetzt können wir doch nicht mehr in dieser Weise sanktionieren.
Ja, ja, also die Rechtsprechung war da sehr, sehr eng. Es reicht eben nicht, wie es hier heißt, dass zumutbare Arbeit abgelehnt wird, sondern es muss zumutbar und existenzsichernd sein. Ja. Beides zusammen. Das heißt, man müsste, also nur wenn man eine Arbeit ablehnt, mit der man es wirklich schaffen könnte, die Existenz ohne staatliche Zuwendung zu bestreiten, nur wenn das wiederholt passiert, ist laut Karlsruhe ein vollständiger Leistungsentzug möglich. Von daher wird das hier sehr drakonisch sicherlich. Es wird gegebenenfalls auch verfassungswidrig, wenn sie das wirklich durchziehen. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, ob sie sich das wirklich trauen oder ob sie selbst wissen, dass das eigentlich nicht geht. Und bei den drakonischen Maßnahmen gegen Bürgergeldempfänger wird der Vertrag dann sehr konkret. Zitat, wir werden die Karenzzeit für Vermögen abschaffen. Die Höhe des Schonvermögens koppeln wir an die Lebensleistung. So, das heißt also, bislang gibt es ja eine Karenzzeit von 12 Monaten. Und das soll sich nun ändern. Also wer jetzt arbeitslos wird, der hat dann nicht 12 Monate, sondern der muss sofort an sein Erspartes gehen und muss das abschmelzen, bevor er staatliche Zuwendungen bekommen darf. Es gibt nur ein bestimmtes Vermögen, das der Staat nicht antasten darf. Ja, also irgendwann sagt der Staat dann, okay, wir können euch jetzt nicht noch das letzte Hemd wegnehmen. Ab einem Schonvermögen von 15.000 Euro werden wir euch nicht mehr behelligen, ab dann habt ihr quasi das Recht auf die Sozialleistungen, aber bis dahin müsst ihr es halt selbst abschmelzen. Und das ist ja wirklich nicht viel. Nee. Also 15.000 Euro, ich meine, jeder, der, was weiß ich, Wohneigentum zum Beispiel besitzt, hat ja schon ein Vermögen von viel mehr als 15.000
Euro. Ja, Wohneigentum wird ja zum Teil dann ausgenommen, da kommt es wieder drauf an, ob das dann gemäß ist oder eine Altersversicherung, da gibt es dann auch eine Sonderregelung, aber Erspartes zum Beispiel, da geht man dann ran. Und interessant ist ja hier, dass man sagt, man will aber da auch offenbar etwas ändern, nämlich die Höhe des Schonvermögens koppeln wir an die Lebensleistung.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, was heißt das? Bedeutet das, dass man, je älter man ist, dann mehr Schonvermögen haben darf? Mutmaßlich ja, wahrscheinlich bedeutet es genau das. Und dann ist schon die Frage, ja, warum sollten junge Menschen nur 7.000 Euro Schonvermögen verdient haben, beispielsweise, und Ältere dann 15.000? Das ist natürlich auch völliger Wahnsinn.
Ja, also was hier natürlich stattfindet, ist nicht nur eine Maßnahme, um Bürgergeldempfänger in Arbeit zu bekommen, sondern es ist tatsächlich natürlich die Ansage an alle, die arbeiten, streng dich an, mach alles, was man dir sagt, versuche ja nicht irgendwie zu rebellieren, sei froh, dass du Arbeit hast, denn sonst ergeht es dir folgendermaßen, dann kürzen wir dir alles weg und dein bisschen Erspartes wird sofort aufgebraucht und damit nicht genug. Es heißt dann auch, dort, wo unverhältnismäßig hohe Kosten für Unterkunft vorliegen, entfällt die Karenzzeit. Sonst war es auch so, dass wenn man arbeitslos wurde, man erst einmal in der Wohnung, in der man lebte, bleiben konnte. Jetzt heißt das aber, wer arbeitslos wird und in einer den Behörden nicht angemessen vorkommenden Wohnung lebt, muss sofort ausziehen und dann muss man da immer sehen, wo man bleibt. Oder man muss dann selbst einen Teil der Miete zahlen, wenn es überhaupt dann gestattet ist. Die Menschen sollen also damit ganz klar aus den Ballungsräumen verdrängt werden. Wer arbeitslos ist, mit anderen Worten, wird isoliert.
Und angekündigt wird außerdem den Anpassungsmechanismus der Regelsätze, also zum Beispiel für das Bürgergeld, wieder auf den Stand von vor Corona zurückzuführen. Was heißt es nun? Alle paar Jahre wird ja quasi das Bürgergeld angepasst Und zwar gibt es dann einen relativ fixen Mechanismus. Es wird geguckt auf die Lohnentwicklung und auf die Inflation. Und das wird in einem bestimmten Verhältnis, wird je nachdem, wie sich Löhne und Inflation entwickeln, wird dann auch das Bürgergeld gesteigert. So, während der Pandemie und in der Zeit danach war es so, dass man mehr auf die Inflation geschaut hat, weil es diese stark steigenden Lebenshaltungskosten gab, zum Beispiel durch die steigenden Energiepreise. Und da ist ja dann tatsächlich der Regelsatz im Bürgergeld stärker gestiegen als die Löhne. Was ja dann von allen Top-Ökonomen in TV-Sendungen jahrelang als unglaubliche Ungerechtigkeit ausgewalzt worden ist. Womit die natürlich nicht meinten, die Lohnempfänger sollten mehr Lohn bekommen, sondern die sagten einfach nur, es ist ungerecht, dass Bürgergeldempfänger irgendwie einen Inflationsausgleich bekommen. Und jetzt soll es so sein, dass diese Preissteigerungen bei Nahrungsmitteln, Wohnen und Energie weniger zählen sollen, sondern stattdessen soll der Fokus auf den Löhnen liegen. Und da diese wenig steigen, kann man auch den Anstieg der Regelsätze drosseln. Und ich schätze mal, wenn wir in den nächsten Jahren dahin kommen sollten, dass es hohe Lohnsteigerungen gibt, aber die Inflation dafür moderat bleibt, dann würde wahrscheinlich das Gegenteil passieren. Dann würde man wieder sagen, oh, jetzt muss man mehr auf die Inflation gucken.
Ja, dann dreht man den Spieß wieder um. Und wir werden jetzt ja nicht über die Energiepolitik reden. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Dann muss man auch sehen, was dann tatsächlich passiert, wer da im Ministerium agiert. Das sieht alles danach aus, als würde Energie doch deutlich teurer werden. Und da sichert man sich jetzt schon ab, dass man den Bürgergeldempfängern nicht mehr gibt. Die können sich aber freuen, die Bürgergeldempfänger, sie sind immer noch besser dran als die Flüchtlinge, denn man will ja, wie es da heißt, gegen die Einwanderung in die Sozialsysteme vorgehen und so gibt es die klare Erklärung, wir wollen, dass die Bezahlkarte deutschlandweit zum Einsatz kommt und werden ihre Umgehung beenden. Also auch da wieder drakonische Maßnahmen, um die Flüchtlinge noch schlechter zu stellen.
Nun geht zum Mindestlohn. Da klang es ja so, als habe man sich auf 15 Euro geeinigt, was aber mitnichten stimmt. Zitat: An einer starken und unabhängigen Mindestlohnkommission halten wir fest. Für die weitere Entwicklung des Mindestlohnes wird sich die Mindestlohnkommission im Rahmen einer Gesamtabwägung sowohl an der Tarifentwicklung als auch an 60% des Bruttomedianlohns von Vollzeitbeschäftigten orientieren. Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar. Das heißt also, die neue Regierung legt nicht selbst einen höheren Mindestlohn fest. Das könnte man ja machen. Das hat zum Beispiel die Ampelkoalition 2022 gemacht. Da wurde gesagt, ja, ab dem 1. Oktober 2022 wird der neue Mindestlohn 12 Euro betragen. Und da hat man diese Mindestlohnkommission umgangen. Es ist ja sehr typisch für den neoliberalen Staat, dass man so Institutionen hat, von denen man sagt, ja, die sind unabhängig, die können wir gar nicht selbst kontrollieren, obwohl es natürlich in der Macht der Politik liegen würde, diese Institutionen einfach aufzulösen und selbst zu übernehmen. Also so wie der neoliberale Staat eine unabhängige Zentralbank hat, damit man quasi nicht unbegrenzt Schulden aufnehmen kann. So hat auch in Deutschland man sich geeinigt auf eine Mindestlohnkommission, die von, ich sag mal, wirtschaftsnahen Ökonomen sehr stark dominiert wird. Und diese Mindestlohnkommission, die legt dann fest, also da treffen sich dann die Sozialpartner, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und so weiter, aber eben mit einer klaren Arbeitgeberdominanz, was die Schlagrichtung angeht. Und die legen dann dort den neuen Mindestlohn fest. Und die Regierung sagt jetzt also, wir wollen diesen Mechanismus wieder benutzen, so wie man es fast immer gemacht hat, außer halt bei der Ampel einmal. Und zwar geben wir denen einfach nur so einen kleinen Input. Wir sagen ganz unverbindlich, ja, also es gibt da diese EU-Mindestlohnrichtlinie, 60% des Medianlohns, da könnte man sich ja mal dran orientieren. Und das ist dann aber überhaupt nicht mehr Sache dieser Kommission, darauf zu hören. Also ja, rein theoretisch ist ein Mindestlohn von 15 Euro im nächsten Jahr erreichbar. Ja. Vielleicht auch erst 2027, vielleicht auch erst 2028, vielleicht auch am Sankt-Nimmerleins-Tag. Ich meine, wir wollen jetzt, kann schon sein, dass der nächstes Jahr kommt. Also es ist theoretisch möglich. Aber es ist jetzt erstmal nichts, was diese Regierung sich zum Ziel gesetzt hat. Die hat einfach nur gesagt, ja, könnte man auch mal drüber nachdenken.
Ja. Also sie hätte das auch rauslassen können und die Mindestlohnkommission hätte das ja schon in Erwägung gezogen. Sie schaut sich das an und wird dann wieder wohlwollend für das Kapital entscheiden. Ja. Man hat sich allerdings auf etwas geeinigt, was doch für Sozialdemokraten ganz massiv ist. Also ich finde, dass das schon eigentlich, also man sieht einfach, wie auch das sozialdemokratische Denken so medial kaum noch vorkommt, sonst würde das ja für Empörung oder so sorgen. Denn es geht hier um die Auflösung des 8-Stunden-Tags. Da heißt es, die Arbeitswelt ist im Wandel. Beschäftigte und Unternehmen wünschen sich mehr Flexibilität. Deshalb wollen wir im Einklang mit der europäischen Arbeitszeitrichtlinie die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit zu schaffen. Auch und gerade im Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also das ist jetzt ja doch eine sehr interessante Formulierung. Es soll also jetzt der Familie dienen, wenn man noch später abends nach Hause kommt, weil man ja länger als 8 Stunden gearbeitet hat. Das stärkt vermutlich den familiären Zusammenhalt. Dann heißt es weiter, damit sich Mehrarbeit auszahlt, werden Zuschläge für Mehrarbeit, die über die tariflich vereinbarte bzw. an Tarifverträgen orientierten Vollarbeitszeit hinausgehen, steuerfrei gestellt. Ja, also man schafft hier Anreize, dass nicht weitere Arbeitsplätze entstehen, sondern dass Leute einfach länger arbeiten. Und man fragt sich, warum diese Maßnahmen? Naja, die Koalition weiß schon, dass es in vielen Branchen einen Arbeitskräftemangel gibt. Migration will man bitte nur begrenzt. Heute hat Friedrich Merz gesagt, nur noch 99.999 Flüchtlinge pro Jahr, mehr nicht, ja. Und dann muss man den Mangel auf irgendeine Weise kompensieren und das geht dann über Mehrarbeit. Und das geht natürlich in alle Richtungen, auch dann mit Blick auf die Rente. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der Winfried, hat ja auch schon gesagt, dass er über 70 ist und auch 12 Stunden arbeitet. Und ja, ich meine, wir alle kennen seine kognitiven Höchstleistungen.
Es ist sehr, sehr, sehr bemerkenswert, wie da argumentiert wird. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, naja, wie wäre es denn mit einer besseren Betreuungsleistung des Staates für Kinder und für Alte? Und schon könnten unzählige Frauen, die mindestens bei die Hälfte des Tages an Heim und Herd immer noch gekettet sind und für die Betreuung der Liebsten verantwortlich sind, könnten ja auch mehr Erwerbsarbeit leisten. Viele wollen das ja auch, gibt ja Umfragen dazu. Und das würde sich mittel- und längerfristig sicherlich rechnen. Aber so macht man es sich besonders leicht. Man sagt einfach, die Überstunden, die werden steuerfrei gestellt. Genauso wie ja auch die Rentner in Zukunft steuerfrei dazu verdienen sollen.
Ja.
Und das war so herrlich. Carsten Linnemann, ich mag ihn ja ganz besonders. Ist wirklich einer der schrecklichsten Charaktere der CDU und das heißt eine Menge. Und der hat ja neulich in der Talkshow gesagt, das wird ein dickes Ding, dass die Rentner jetzt steuerfrei dazu verdienen können, wo man sich denkt, ja, warum sollten die das eigentlich wollen? Aus Geldnot. Weil die kein Geld haben. Die haben ihr Leben lang gearbeitet. Und da gibt es einfach viele, die würden jetzt gerne einen ruhigen Lebensabend haben, aber die sind darauf angewiesen. Und ihr macht es denen schmackhaft, dieses länger Plackern, anstatt quasi das Renteneintrittsalter zu erhöhen, ist euer Anreiz, steuerfrei dazu verdienen kann man. So. Und dann sagte Carsten Linnemann ernsthaft, das müssen ja auch nicht 40 Stunden sein. Es können ja auch nur 20 zum Beispiel sein. Und dann sagte er, man denkt immer, der deutsche Rentner muss 40 Stunden arbeiten, hat er wortwörtlich gesagt. Man denkt immer, wer denkt das? Das ist interessant. Es sagt viel aus über die Gespräche, die in der CDU geführt werden, wenn man das so denkt. Denn ich kenne keinen Menschen, der so denkt. So denken nur Irre. Aber ich kenne ja auch niemanden, der in dieser Partei ist. Ein Tropfen auf den heißen Stein ist die kapitalgedeckte Rente für Kinder. Zitat, zum 1. Januar 2026 wollen wir die Frühstartrente einführen. Wir wollen für jedes Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr, das eine Bildungseinrichtung in Deutschland besucht, pro Monat 10 Euro in ein individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot einzahlen. Da fragt man sich auch so ein bisschen, ja, warum nicht gleich ab 0 Jahren? Dann wäre ja der Zinseszinseffekt deutlich höher.
Ja.
Und so hoch ist die Kindersterblichkeit in Deutschland ja nicht, dass man da bis zum 6. Jahr warten muss, bis man sagt, ach, jetzt lohnt es sich auch
wirklich. Jetzt haben wir sie durchgebracht, ja.
Jetzt haben wir sie durchgebracht. Welche Depots das sein werden, das wird noch spannend. Am einfachsten und sinnvollsten wäre es natürlich, man würde sich globale ETFs nehmen und das Geld da drauf schmeißen. Es war zumindest in den vergangenen Jahrzehnten waren das ja recht verlässliche Investments. Die Gefahr ist aber eher, dass hier teure Produkte von Dienstleistern staatlich alimentiert werden, quasi so ein Riester-Rentendebakel und das bereits für die Allerkleinsten.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie sie das regeln werden. Ich meine, man könnte das kurz schließen auch mit BlackRock, die könnten das dann verwalten. Den Schritt wird man vielleicht nicht gehen, aber ich bin sehr gespannt, wie
das da ein bisschen offensichtlich
interessante Produkte aufgelegt werden. Bleiben wir mal nochmal bei der Rente. Du hast es schon angesprochen, diese Rente soll zunächst einmal nicht in der Weise verändert werden, dass man länger arbeiten muss. Also nach 45 Berufsjahren darf man abschlagsfrei in Rente gehen. Aber es heißt, gleichzeitig schaffen wir zusätzliche finanzielle Anreize, damit sich freiwilliges längeres Arbeiten mehr lohnt. Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet, bekommt sein Gehalt bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei. Auch hier zeigt sich, der Arbeitskräftemangel ist real. Außerdem, wer Altersarmut erlebt, weil die Rente nicht reicht, weil er zum Beispiel im Niedriglohnsektor tätig war, der wird dann auch künftig gesagt bekommen, naja, du kannst ja arbeiten gehen, sogar steuerfrei, bis 2000 Euro. Also wo ist das Problem? Ja, also das ist wirklich eine ganz perfide Lösung, die wir finden. Und da man ja auch hier hat, so eine Deckelung bis 2000 Euro im Monat steuerfrei, weiß man ja auch, wen das betreffen soll. Ja, also das geht ja jetzt nicht hier um Ministerpräsidenten, die noch weiterarbeiten oder sowas, ja.
Ja, und die können das ja ohnehin. Also ja, wer sagt, ich habe eine Anwaltskanzlei und meine Arbeit macht mir solchen Spaß und zufällig bekomme ich auch noch 20.000 Euro im Monat plus X, die machen das ja meistens bis zum letzten Tag. So, es ist ganz klar, es geht hier darum, dass man die Leute, die man mit einer schlechten Rente abspeist, einfach weiterarbeiten lässt, um dem demografischen Wandel zu begegnen.
Ja, ja. Also das ist so klar und da geht es wirklich um Servicepersonal und. Eine positive Sache sollten wir hervorheben, die Mütterrente für Frauen, die Kinder vor 1992 bekommen haben, kommt. Die erhalten 3 Rentenpunkte mehr pro Kind und das bedeutet dann etwa, dass man pro Kind 20 Euro Rente im Monat mehr erhält. Das war ja so ein gewisser Streitpunkt, wo man auch nicht so genau wusste, warum sich da die Grünen dagegen gestellt haben oder damit haderten. Das scheint mir eine sinnvolle Maßnahme zu sein.
Ja, also wirklich mal so eine der wenigen Sachen, wo man wirklich sagen kann, es gibt Menschen in der Bevölkerung, einfache, hart arbeitende Menschen, die profitieren sogar von etwas, was die Regierung macht. Hört man ja selten und das sogar von der CSU durchgesetzt. Bemerkenswert. Eigentlich müsste man auch mal ausführlich über Bauen und Wohnen sprechen. Darauf hat die neue Koalition aber selbst überhaupt keine Lust. Der Vertrag hat da kaum was Konkretes anzubieten. Zitat: Deutschland muss auf dem Weg zur Planungs- und Baubeschleunigung mutige Wege gehen. Notwendig ist eine grundsätzliche Überarbeitung von Planungsbau, Umweltvergabe und des Verwaltungsverfahrensrechts. Wir werden eine europäische Initiative zur Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung starten. Ja, ich hoffe, es gibt auch
eine noch einen Initiative. Arbeitskreis. Toll.
Ja, ich hoffe, es gibt noch einen Arbeitskreis, der genau guckt, was ist sachgerecht, ja, und was liegt im Rahmen der Machbarkeit. Wo sind denn nun aber die Zahlen? Da heißt es dann, wir kurbeln den Wohnungsbau und die Eigentumsbildung durch eine Investitions-, Steuerentlastungs- und Entbürokratisierungsoffensive an. Zur Stabilisierung des Wohnungsmarktes wird der soziale Wohnungsbau als wesentlicher Bestandteil der Wohnraumversorgung ausgebaut. Wie viele Sozialwohnungen gewollt sind? Das steht nirgends. Welche Steuerentlastungen beim Bauen kommen sollen, erfährt man auch nicht. Und man könnte ja zum Beispiel klar benennen, welche Baunebenkosten man streichen möchte. Tut man jedoch nicht, weil man weiß, dass das dann teuer wird und die Haushaltsdisziplin bleibt das oberste Gebot.
Ja, es ist ein ärgerlicher Vertrag, denn der Sinn eines Vertrags besteht ja eigentlich darin, möglichst konkret zu sein, um den Vertragsparteien Sicherheit zu geben. Hier jedoch steht, wir stärken die städtebauliche Entwicklung unseres Landes, gerade auch in den ländlichen Räumen. Ja, wie wird sie denn gestärkt? Das ist leere Prosa. Niemand würde einen Vertrag unterschreiben, in dem solche Sätze stehen. Man stellt sich mal einen Arbeitsvertrag vor, in dem nur vage Absichtsbekundungen und ein paar Wünsche formuliert sind. So etwa, Arbeitgeber und Arbeitnehmer einigen sich auf eine faire Entlohnung und eine Stärkung der Leistungsbereitschaft. Da würde man ja niemals unterschreiben, so einen Vertrag. Aber so geht das nur. Da heißt es zum Beispiel, zur Wohneigentumsbildung für Familien, zur Neubauförderung und zur Sanierung bestehenden Wohnraums werden steuerliche Maßnahmen verbessert, Eigenkapital ersetzende Maßnahmen geschaffen und die Übernahme von staatlichen Bürgschaften für Hypotheken geprüft. Ja, da sind wir wieder beim Prüfen. Also die letzte Koalition, wir erinnern uns, versprach 400.000 neue Wohnungen pro Jahr und ist damit krachend gescheitert. Jetzt hat man sich gesagt, am besten versprechen wir einfach nichts mehr. Dann kann man uns auch nicht mehr an Zahlen messen. Also das ist auch natürlich, wenn wir das hier lesen, klar, wohin das führen wird, nämlich zu ständigem Zank. Wenn die Koalition sich auf das alles noch nicht geeinigt hat, muss das ja alles noch wieder ausgehandelt werden. Da wird jeder wieder sein eigenes Süppchen kochen wollen. Also es ist eher monströs, das so zu lesen, weil man sich schon denken kann, wie die Auseinandersetzungen sein werden.
Ja, man darf da gespannt sein. Der Bund will jedenfalls mit günstigen Krediten und staatlichen Garantien helfen, neue Wohnungen für unter 15 Euro pro Quadratmeter zu ermöglichen in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt. Und so soll schnell neuer Wohnraum entstehen, auch durch private und genossenschaftliche Träger. Und die Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmärkten wird für 4 Jahre verlängert. Und jetzt kommt ein Punkt, der tatsächlich sinnvoll ist, da heißt es, wer günstig vermietet, wird steuerlich belohnt. Das bedeutet, dass Vermieter, die ihre Wohnungen unter dem ortsüblichen Mietniveau vermieten, also bewusst günstiger als der Markt, dass sie künftig steuerliche Vorteile erhalten sollen. Bislang ist es nämlich umgekehrt. Das ist vollkommen verrückt. Es ist nämlich wie folgt, Vermieter, wenn die ihre Werbungskosten, zum Beispiel für Reparaturen, Kreditzinsen oder Abschreibungen, steuerlich absetzen wollen, dann können sie das nur vollständig tun, wenn sie mindestens 66% der ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen. Wenn die Miete darunter liegt, gelten bislang steuerliche Nachteile. Das ist natürlich vollkommen irre, also irrsinnige Regelung, und die soll nun angepasst werden, um günstiges Vermieten attraktiver zu machen. Das kann dann auch durchaus sein, dass das mal vorkommt. Das soll man jetzt nicht wegleugnen. Also ich habe einen Freund, der wohnt in einer wunderbaren Wohnung in Berlin-Schöneberg, private Vermieterin, die hat das von den Eltern geerbt, die da dieses eine Haus mit, weiß nicht, 10 Wohnungen oder so haben, und die hat von ihren Eltern vor dem Tod gesagt bekommen, das wird hier günstig vermietet, uns geht es ziemlich gut hier, da müssen wir die Leute nicht noch wie sagt man?
Gängeln.
Übers Ohr hauen. Man muss die Leute nicht übers Ohr hauen. So. Und für solche Leute ist es durchaus möglich, dass sie dann sagen, ach, ich muss hier eh nichts mehr abbezahlen, mir geht's gut, da senke ich tatsächlich nochmal die Miete ein bisschen. Das Problem ist natürlich, wie viel Prozent der Vermieter machen sowas? Hm. 3, 2, 1, keine Ahnung, wird niemals reichen, um den generellen Trend der Mietpreisentwicklung irgendwie nennenswert zu verlangsamen oder gar sogar rückabzuwickeln.
Nee. Sprechen wir über die Steuern. Das war ja das große Thema der CDU. Steuersenkungen und ja, natürlich Steuersenkungen für die Reichen. Und dann findet man nur ein paar dürre Zeilen. Ich meine, das Ding ist 150 Seiten lang und zu den Steuern, das steht, glaube ich, auf einem DIN-A4-Blatt, das war's. Also es ist wirklich erstaunlich. Der Solidaritätszuschlag für die Gutverdiener, der bleibt, ja, wollte man ja abschaffen. Da dürften einige CDU-Wähler enttäuscht sein. Wir finden das ja sinnvoll, dass da eine Progression drin liegt, aber klar, man geht hinaus und sagt, wir erleichtern euch die Steuern, und das ist dann eben nicht so. Eigentlich passiert auf der steuerlichen Ebene so gut wie nichts, bis darauf, dass das oberste Prozent sich freuen darf. Da heißt es nämlich, dass die Körperschaftssteuer, also zum Beispiel für Aktiengesellschaften oder GmbHs, von 2028 an 5 Jahre lang um jährlich 1 Prozentpunkt gesenkt werden soll. Das heißt von 15% auf 10%. Und der Steuerexperte Stefan Bach hat berechnet, dass wegen der Senkung der Körperschaftssteuer und weiteren Abschreibungsvergünstigungen das reichste 1% pro Jahr dann im Schnitt 20.000 Euro entlastet wird, während die unteren 99% mit Entlastungen nur von, so hat er es jetzt mal im Modell errechnet, 439 Euro rechnen können, eben auch durch Sozialleistungen, Subventionen etc. Wir sehen also ganz klar, das reichste Prozent wird nochmal reicher gemacht. Aber da fragt man sich dann auch, wenn man so viel Geld hat, dann kriegt man nochmal 20.000 Euro mehr. Das kann ja jetzt für die auch nicht so sein, dass die Sprünge machen, oder?
Nee, aber du weißt ja, wie das ist mit dem Kapitalismus. Der Bereicherungstrieb ist maßlos und was man hat, das hat man. Das naja. Nimmt man mit und es wird natürlich nicht zu dem führen, was eigentlich geplant ist. Das fand ich interessant. Stefan Bach hat sich auf Twitter doch optimistisch gezeigt. Also der meinte, ja, das wird jetzt erstmal in die Taschen der Reichen gehen. Aber der hat sich wirklich da so Wachstumsimpulse von erhofft. Und das hat mich ja gewundert, denn da ist es ja doch nicht so, dass die Studienlage so klar dafür spricht, sage ich mal vorsichtig. Also in Deutschland zum Beispiel hat man ja auch in den letzten Jahrzehnten immer weitere Senkungen der Unternehmenssteuern gehabt, ohne dass es zu großen Investitionsoffensiven gekommen wäre, ohne dass hohe Wachstumsraten die Folgen gewesen wären. Das heißt, dieser Optimismus von Stefan Bach, ich glaube, den muss man jetzt nicht unbedingt teilen. Und spannend ist dann aber, also hier diese Unternehmenssteuersenkung, die ist fix. Ja, die wird kommen. Und dann heißt es, wir werden
Körperschaftssteuer, ja.
Genau, die Körperschaftssteuer, genau. Aber das ist ja quasi wichtiger Teil der Unternehmensbesteuerung, die Körperschaftssteuer. Und dann kommt eine vage Ankündigung. Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken. Nun, in welcher Höhe denn? Und ist das überhaupt sicher? Nein, es ist nicht. Friedrich Merz hat der Bild am Sonntag ein ausführliches Interview gegeben und hat erklärt, nein, das ist überhaupt nicht fix. Da hieß es, wir senken die Unternehmensbesteuerung, das ist richtig, damit die Unternehmen in Deutschland wieder investieren. Und die Einkommensteuer, die wollen wir senken, wenn es der öffentliche Haushalt hergibt. Und ich glaube, das ist einfach das, was man über diesen Koalitionsvertrag sagen kann. Es gibt Sachen, die sind felsenfest dort verankert. Da ist ganz klar, die werden durchgesetzt. Abschaffung des 8-Stunden-Tages, Steuersenkungen für Unternehmen, also fürs reichste Prozent, Gängelung von Bürgergeldempfängern. All diese Sachen werden hundertprozentig kommen. Ja. Und alles, was gut und richtig wäre für breite Teile der Bevölkerung, Erhöhung des Mindestlohns, ja, wir geben eine unverbindliche Empfehlung ab. Steuersenkung für mittlere und niedrige Einkommen. Ja, wenn es der Haushalt hergibt. Also man sieht hier diese ganz klare Tendenz. Alles kann, nichts muss, wann auch immer es um wirklich progressive Maßnahmen für den Durchschnittsbürger geht. Aber wenn es darum geht, das reichste Prozent glücklich zu machen, entweder durch Gängelung von Arbeitern, die sich dann billiger verkaufen müssen, oder durch Steuersenkungen für die Reichsten, dann ist das alles in Stein gemeißelt. Und unsere Prognose ist, diese Steuersenkung für die Menschen mit niedrigen Einkommen und mittleren Einkommen, die wird wahrscheinlich nicht kommen. Und wenn, dann wird sie marginal sein. Was jedoch kommt, die Umsatzsteuer für Speisen im Restaurant wird auf 7% gesenkt. Auch das wird höchstwahrscheinlich nicht zu großen Preissenkungen führen. Wahrscheinlich werden sich da die Gastronomen einfach die Differenz einstecken, so wie man das ja sehen konnte bei der Mövenpick-Steuer. Man erinnert sich daran, wie FDP und CDU vor knapp 10 Jahren, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr.
Über 10 Jahren, ne?
Ja, genau, ich glaube 2012 war das. Da haben die ja auch die Umsatzsteuer für Hotelübernachtungen gesenkt. Das hat ja auch nicht zu einer Verbilligung der Hotelübernachtung geführt, sondern da haben sich einfach die Hoteliers die Differenz eingesteckt und so wird es jetzt wahrscheinlich auch laufen.
Ja, zumal wenn da wirklich das abgegeben wird an die Gäste, dann betrifft das ja auch schon wieder nur die Leute, die auch im Restaurant regelmäßig essen, die können davon profitieren. Ja. Und das sind zum Beispiel nicht Leute im Niedriglohnsektor und auch nicht im mittleren Segment.
Nee, die arbeiten dort.
Die schulden.
Aber die essen nicht dort.
Die arbeiten dort, sollen aber bitte nicht 15 Euro Mindestlohn bekommen. Das wäre vielleicht doch, oder vielleicht, wir müssen uns mal gucken, was die Kommission sagt. Schuldenbremse wird nochmal thematisiert.
Kommt jetzt, Wolfgang? Was passiert jetzt?
Dann müssen wir erstmal wieder beraten. Wir werden eine Expertenkommission unter Beteiligung des Deutschen Bundestages und der Länder einsetzen, die einen Vorschlag für eine Modernisierung der Schuldenbremse entwickelt, die dauerhaft zusätzliche Investitionen in die Stärkung unseres Landes ermöglicht. Auf dieser Grundlage wollen wir die Gesetzgebung bis Ende 2025 abschließen. Naja, also eine richtige Reform der Schuldenbremse geht ja nur mit 2/3 Mehrheit, oder habe ich da irgendwas verpasst? Also das war doch das Thema. Mhm. Was soll jetzt diese Kommission anderes rausfinden als das, was wir schon wissen in etwa? Ja. Und dann geht es ja darum, woher kommen denn die Mehrheiten dafür? Das würde also bedeuten, man müsste entweder die Linke überreden, zuzustimmen, oder man müsste die AfD überreden, zuzustimmen. Also das wird dann noch interessant werden.
Gut, die Entscheidung, die ist ja schnell gefällt, denn in der AfD wird man keine Schuldenbremsenreform mitmachen. Die gibt es nur mit der Linkspartei. Ja, das ist vollkommen klar. Die Grünen wären natürlich auch dabei, Logo. Und da wird es spannend, ob die CDU sich diese Blöße gibt, die eigene Politik abhängig zu machen von der Linkspartei, oder ob man da nicht doch lieber einen Austeritätskurs fortsetzt. Ich meine, der war ja immer schon wahnsinnig und man hat ihn durchgesetzt. Warum sollte man es nicht weiterhin tun? Wir bleiben gespannt. Schön ist jedenfalls, dass nochmal klargestellt wird, alle Maßnahmen des Koalitionsvertrages stehen unter Finanzierungsvorbehalt. Ja, das heißt, das Wenige, was man konkret angekündigt hat, das kann jederzeit mit Verweis auf die Finanzierbarkeit gestoppt werden. Das ist eigentlich, als würde Christian Lindner immer noch im Finanzministerium hocken. Man hat sich nur in Bezug auf Aufrüstung und Infrastruktur etwas Beinfreiheit verschafft. Also man hat ja das Sondervermögen beschlossen, 500 Milliarden Euro für Brücken, Schienen, Krankenhäuser, Schulen, alles Mögliche, was irgendwie unter Infrastruktur und Investitionen subsumiert wird, was aber natürlich auch wahrscheinlich unter dem Fokus Kriegstüchtigkeit Geld erhalten wird. Das hat man ja auch schon gesagt, die Brücken, über die Panzer fahren, die müssen jetzt fit gemacht werden und beim Rest, na mal schauen.
Im Vertrag heißt es, aktuelle Zahlen zeigen, Investitionen in Infrastruktur können die Wertschöpfung im Verhältnis 1:3 steigern. Das heißt, jeder investierte Euro in Infrastruktur lässt das Bruttoinlandsprodukt um fast 3 Euro steigen. Und da frage ich mich, warum investiert man dann nicht noch mehr? Also das wäre ja toll, wenn mir jemand jetzt sagen würde, du kannst 100 Euro geben und hast dann am Ende 300 Euro, dann würde ich sagen, ja, kann ich auch 10.000 Euro geben, dann hätte ich nämlich 30.000 am Ende. Es ist doch ganz kurios und das sind ja uralte Wahrheiten, die hier verkündet werden. Also alle irgendwie progressiven Ökonomen haben das ja immer gesagt und jetzt schreibt es mal die CDU auch in den Vertrag. Aber kommen wir zum Thema Aufrüstung.
Ja, beschlossen wurde, dass die Aufrüstung oberhalb von 1% des BIP von der Schuldenbremse ausgenommen wird. Das heißt auch, derzeit werden ja 2% aus dem Bundeshaushalt bestritten und das heißt, 1% muss weiterhin aus dem Kernhaushalt finanziert werden und das andere Prozent könnte über Schulden aufgenommen werden, wenngleich man dazu halt sagen muss, ja, das ist erstmal von der Schuldenbremse ausgenommen, aber es fallen ja trotzdem Zinsen darauf an und diese wiederum müssen aus dem Kernhaushalt finanziert werden. Und da wir hier über hohe Milliardensummen sprechen jedes Jahr, sind das dann auch in den Zinsen sehr hohe Summen und da dürfen wir dann gespannt sein, wo stattdessen geknipst und geknapst wird. Dann ist da noch das Thema Wehrpflicht. Das ist nicht, naja, oder es ist auch ökonomisch, aber es ist jetzt vor allem einfach für uns auch interessant, weil wir da ja bekanntlich große Gegner von sind. Und da heißt es, wir schaffen einen neuen, attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Ja, zunächst. Vielen Dank auch. Es ist eigentlich genau, wie ich immer gesagt habe. Das war ja schon meine kleine Verschwörungstheorie bei Pistorius. Der hatte ja auch diese Idee, dass man so einen Bogen rausschickt und dann befragt man die Leute. Und da dachte ich mir auch immer, ja, was soll das denn? Vollkommen unsinnig, diese Maßnahme. Bislang kann ja auch schon jeder freiwillig zur Bundeswehr gehen. Und meine Theorie war ja immer, man macht es, um dann nach 2 Jahren zu sagen, ja, wir haben es auf freiwilliger Basis versucht. Es hat leider nicht geklappt. Jetzt braucht es die Wehrpflicht. Und da ist das hier doch eigentlich sehr klare Unterstützung meiner These, die ich da aufgestellt habe. Denn Vorbild soll das schwedische Modell sein. Also so konkret denkt man bereits drüber nach. Es gibt seit 2017 in Schweden ein modernisiertes Wehrpflichtsystem, bei dem die Pflicht zum Wehrdienst formal weiterhin besteht, jedoch nur bei Bedarf aktiviert wird und dabei werden alle geeigneten Jahrgänge, also sowohl Männer als auch Frauen, erfasst und bewertet. Und das ist ja schon unglaublich. Ja, das hieße, in Deutschland bräuchte man eine Grundgesetzänderung, die auch Frauen im Ernstfall zum Dienst an der Waffe verpflichtet.
Und da, glaube ich, muss man wohl eher mit der AfD zusammenarbeiten. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Linke dem zustimmt.
Nee, da wird die Linke definitiv nicht zustimmen. Ich glaube aber auch, Und in der Hinsicht ist es dann doch ganz gut. Ich glaube, dass dieses reaktionäre Frauenbild bei der AfD dazu führen wird, dass sie sagen, nein, unsere deutschen Frauen, die können zwar jedes Jahr ein Kind für den Führer gebären, aber die werden nicht an der Waffe stehen. Und das ist ja, der erste Teil des Satzes ist schlecht, aber der zweite Teil, dass die Frauen nicht in den Kriegsdienst eingezogen werden, das gönnen wir den Frauen ja von Herzen. Und es ist jedenfalls in Schweden so, tatsächlich einberufen wird da nur ein Teil der erfassten Personen, abhängig vom aktuellen Bedarf der Streitkräfte. Und die Auswahl erfolgt dann auf Grundlage von mehreren Kriterien. Da geht es um die individuelle Motivation, also ob die Leute da wirklich bereit sind zu, inwiefern sie geeignet sind und so weiter.
Die Unterstützung von Rüstungsexporten über Government-to-Government-Vereinbarungen bauen wir aus. Ja, was ist damit gemeint? Wir können mal Beispiele für solche Vereinbarungen nennen. Zum Beispiel die Dolphin-U-Boote für Israel. Die hat man ja schon in den 90er Jahren begonnen zu liefern. Aber erst 2005, 2006 war das dann so ein strategisches Government-to-Government-Projekt. Teilstaatlich dann finanziert und auch mit Subventionen ausgestattet. Weiteres Beispiel wäre auch der Eurofighter-Verkauf an Saudi-Arabien. Arabien und Katar. Das heißt also, man will mit diesem Government-to-Government-Verfahren den deutschen Rüstungsunternehmen eine Absatzsicherheit bieten und ihnen natürlich auch so zu ermöglichen, in geopolitisch heiklen Regionen, wo Direktverträge vielleicht eher schwierig wären, zu agieren. Also man sieht hier, diese Aufrüstung ist nicht nur für die eigene Nation gedacht, sondern es geht natürlich auch darum, Exportweltmeister auf diesem Gebiete zu sein.
Ja, früher hatte man den Satz Schwerter zu Pflugscharen. Heute wird das umgedreht. Heute sagt man Autos zu Panzern. Also da, wo die deutsche Wirtschaft schwächelt, wo das Exportmodell ins Schwächeln kommt, da wird dann die zivile Warenproduktion, zum Beispiel Autos, durch Panzer, Bomben, Granaten, was auch immer ersetzt. Die Welt wird sicherlich deutlich friedlicher dadurch, dass das das neue Exportmodell ist. Und dann heißt es zum Thema Bildung, wir setzen uns dafür ein, dass Hemmnisse, die beispielsweise Dual-Use-Forschung oder auch zivil-militärische Forschungskooperation erschweren, abgebaut werden. Das klingt, als wolle man die Zivilklausel abschaffen. Die sichert ja bislang, dass sich die Universitäten nicht militärischen Erfordernissen des Staates beugen müssen und dass sie unabhängig von den militärischen Zwecken des Staates forschen und lehren dürfen. Und nun sehen wir, naja, das soll höchstwahrscheinlich eingeschränkt werden im Zeitenwende Deutschland, wo die USA nicht mehr die gesamte Gewalt Fragen übernehmen. Da muss man sich jetzt langsam mal ehrlich machen und muss dann auch mal mit solchen alten Gewissheiten ein bisschen rabiater umgehen und die abschaffen. Dann BAföG, auch wichtig zum Thema Universität. Wir wollen das BAföG in einer großen Novelle modernisieren. Die Wohnkostenpauschale erhöhen wir zum Wintersemester 2026/27 einmalig auf 440 Euro pro Monat und überprüfen diese regelmäßig. Ja, also das war schon geplant bei der BAföG-Reform. Derzeit sind es 380 Euro Wohnkostenpauschale. Und dann heißt es, den Grundbedarf für Studierende passen wir in zwei Schritten dauerhaft an das Grundsicherungsniveau an. Das heißt also, das wird in zwei Jahren passieren, zum Wintersemester 2027/28 und im Folgejahr. Und das heißt, erst ist es so, dass man den, also wenn man jetzt davon ausgeht, der Bürgergeldregelsatz, der soll bei 580 Euro liegen, dann würde jetzt der BAföG-Grundbedarf im ersten Schritt auf 528 Euro steigen und im nächsten Schritt auf 580 Euro. Also in dreieinhalb Jahren wäre es dann tatsächlich so, dass Studenten Bürgergeldempfängern gleichgestellt sind und dann fast schon sowas wie Menschen quasi für den Staat sind. Ja, obwohl man auch da sagen muss, rein theoretisch sind die dann immer noch schlechter gestellt, weil ja man als Bürgergeldempfänger, also ich meine, man hat es sehr schwer als Bürgergeldempfänger, aber immerhin werden ja die Wohnkosten bislang übernommen vom Staat. Ja, das Wohngeld wird ja vom Staat gezahlt und da hat man nicht so eine Pauschale. Also mit der Pauschale sind ja eigentlich die Studenten immer noch schlechter dran.
Kommen wir nochmal zurück zur Außenpolitik, zur transatlantischen Partnerschaft. Es gibt da Sätze wie das transatlantische Bündnis und die enge Zusammenarbeit mit den USA bleiben für uns von zentraler Bedeutung. Oder auch lesen wir, wir bekennen uns zur Stärkung des transatlantischen Bündnisses und zur fairen Lastenteilung. Also hier ganz klar Business as usual. Man wird sehen, ob man damit durchkommt bei Trump. China hingegen sieht man nicht so sehr als Partner an. Da heißt es, mit China suchen wir Zusammenarbeit, wo dies im deutschen und europäischen Interesse liegt, vor allem bei der Bewältigung globaler Menschheitsaufgaben. In Bezug auf unsere Handels- und Investitionsbeziehungen drängen wir gegenüber China auf die Einhaltung der vereinbarten Regeln und auf volle Reziprozität. Wir müssen feststellen, dass die Elemente systemischer Rivalität durch Chinas Handlungen mittlerweile in den Vordergrund gerückt sind. Ja, hier ist ja natürlich die Frage, bei den Menschheitsaufgaben müssen wir ja wohl vom Klimawandel sprechen. Der Klimawandel lässt sich bewältigen mit grünen Technologien. Die werden nun sehr günstig und im hohen Maße in China produziert. Wenn aber die EU, wie sie das ja jetzt gerade tut, da immer mehr Barrieren bauen will, Zölle erheben will, dann unterminiert man ja die Problemlösung dieser Menschheitsaufgaben. Weiter heißt es da, die China-Strategie werden wir nach dem Prinzip des De-Risking überarbeiten. Wir werden im Bundestag eine Expertenkommission einsetzen, die in einem jährlichen Bericht Risiken, Abhängigkeiten und Vulnerabilitäten in den wirtschaftlichen Beziehungen analysiert, darstellt und Maßnahmen zum De-Risking empfiehlt.
Ja, ich meine, wenn man den Koalitionsvertrag schon von ChatGPT schreiben lässt, dann könnte man doch auch die Expertenkommission durch ChatGPT ersetzen. Das wäre deutlich günstiger. Mit anderen Worten, man steht vor diesen geopolitischen Verschiebungen völlig ratlos da und tut dennoch so, als wäre alles weiterhin ganz normal. Ja. Und diejenigen, die glaubten, die neue Koalition gehe auf Distanz zu Trump, die haben sich geirrt. Ja, und das ist ja auch gar nicht so verwunderlich. Ich meine, Trump wurde gewählt. Was war das Erste, was Friedrich Merz gemacht hat? Der hat ihm erstmal einen handschriftlichen Brief geschrieben, als wäre der ein verliebter Schuljunge.
Nein, er will einen schreiben. Nein, er hat angekündigt, er will einen schreiben, soweit ich weiß.
Ich dachte, der hat ihn schon geschrieben.
Nein, ich glaube, dass er den schreiben will, wenn er Kanzler ist. Dass das dann so eine Kraft hat. Also da freue ich mich auch schon richtig drauf. Also ich hoffe, dass der Brief dann in der Bild-Zeitung veröffentlicht wird.
Nee, also hier steht, er bekommt von mir am Montag einen handschriftlichen Brief, hat Merz im November erklärt. Also der müsste eigentlich, im Januar
hat er das erklärt.
Der müsste eigentlich schon da sein.
Ja.
Wir sind gespannt, ja. Auf jeden Fall, man steht da so ratlos vor und diese Chance, die man jetzt natürlich ergreifen könnte, die Handelsbeziehung mit China mal etwas zu verbessern, die wird mutmaßlich auch nicht ergriffen. Das ist ja der Kurs, den Ursula von der Leyen in Brüssel vorgegeben hat, dass man einfach sagt, ja, China ist halt der Systemrivale. Man weiß eigentlich gar nicht mehr so genau, warum, weil es ist ja zwar, klar, eine Diktatur, aber das stört ja Deutschland sonst auch nicht beim Handel mit anderen Ländern. Und das mit dem Kommunismus ist ja auch eher so pro forma, dass das eine kommunistische Partei ist. Also man fragt sich wirklich, warum das noch irgendwie ein Systemrivale sein soll. Es ist natürlich ein ökonomischer Konkurrent, aber ein Systemrival ist es eigentlich nicht mehr. Und genau, an dieser Linie hält man jetzt felsenfest fest.
98 Mal kommen Wörter wie Bürokratie, arm, unbürokratisch, Entbürokratisierung, Bürokratieabbau vor. Es geht also eigentlich in jedem Absatz darum, dass man irgendwo weniger Bürokratie haben will. Wir sind sehr gespannt, was da so kommen wird. Ich erwarte mir da nichts Großes von dem versprochenen Politikwechsel, aber kann man tatsächlich mit der Lupe nichts erkennen.
Der Koalitionsvertrag ist so vage formuliert, dass man am Ende der Legislaturperiode kaum überprüfen kann, was eigentlich umgesetzt wurde. Ja, also das Motto, das man dem Vertrag voranstellen hätte sollen, wäre eigentlich nicht gewesen Verantwortung für Deutschland, sondern wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Wenn nur Gremien gegründet, Kommissionen benannt, Initiativen gestartet und Überprüfungen in die Wege geleitet werden, dann kann man leicht behaupten, sich an alles, was im Vertrag steht, auch gehalten zu haben.
Besser wird es den meisten Bürgern jedenfalls nicht gehen, eher schlechter. Und die AfD wird dies mit stiller Freude zur Kenntnis nehmen, um dann 2029 nach der Macht zu greifen. Wir weisen zum Schluss noch darauf hin, dass am Wochenende die neue Speakeasy Bar erscheint. Es sind wirklich ganz wunderbare Publikumsfragen eingetroffen und die diskutieren wir ausführlich. Wer das hören möchte, kann das ganz einfach tun über Steady, Patreon oder Apple. Es ist selbsterklärend, ganz einfach. Und ab 3 € im Monat ist man dabei. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!